ARD.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Claudia Drews, die Redaktion hat Tabea Panda. UN-Vollversammlung diskutiert weiter über Situation im Nahen Osten. Im Libanon gehen die Kämpfe weiter, zehntausende Menschen flüchten. Und der ukrainische Präsident Selenskyj trifft heute Donald Trump. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 27. September um 7.30 Uhr. In New York läuft die UN-Generalversammlung. Dominierendes Thema ist die Situation im Nahen Osten, vor allem der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hisbollah im Libanon. In der Generaldebatte der UN sprach auch Außenministerin Baerbock. Charlotte Voss berichtet aus New York.
Tag 3 der Generaldebatte in New York, Tag 3 der Proteste. Wegen des Gaza-Krieges erlebt New York so viele Proteste wie nie zuvor. Pro-palästinensische Demonstranten auch vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Diese Woche an der UNO steht unter der großen Überschrift Krieg und Frieden. Doch vom Frieden sind die Menschen im Sudan, in der Ukraine oder in der Ost weit entfernt, sagte die Außenministerin Annalena Baerbock um kurz nach Mitternacht deutscher Zeit in der Generalversammlung. Im Sinne des Friedens und der Menschlichkeit warb sie für gegenseitiges Verständnis. Trotz aller Rückschläge, Resignation sei keine Option. Denn das würde bedeuten, dass die Spielregeln von Terrorismus und Extremismus die Oberhand gewinnen. Wir müssen den Schmerz des anderen anerkennen, die Interessen des anderen und uns dennoch auch die Beschwerden der anderen offen anhören, wenn wir vorankommen wollen. Sie bekräftigte Berlins Unterstützung für den amerikanisch-französischen Vorschlag einer dreiwöchigen Waffenruhe im Libanon, um Verhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah zu ermöglichen. Baerbock betonte, Deutschland stehe an der Seite Israels, setze aber auf eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost. In ihrer rund 25-minütigen Rede ließ die Grünen-Politikerin keines der großen Themen aus. Klimakrise, Hilfe für den globalen Süden, Reform der internationalen Finanzinstitute. Zum Schluss meinte sie, es sei Zeit für eine Generalsekretärin der Vereinten Nationen.
Because the next Secretary General of the United Nations has to be a woman.
Es war so etwas wie der Nahosttag bei den UN. Die Sorge vor einem Flächenbrand wächst. Als Baerbocks libanesischer Kollege ans Rednerpult trat, war der Saal schon recht leer. Mit deutlichen Worten forderte Abdallah Bouhabib, die Weltgemeinschaft solle sein Land unterstützen. Diplomatie ist nicht immer einfach, aber sie ist der einzige Weg, um Unschuldige und Heimatländer zu retten. Der Libanon betrachtet die amerikanisch-französische Initiative als eine Gelegenheit, einen Impuls zu setzen und Schritte zur Beendigung dieser Krise zu unternehmen. Doch Israel lehnt eine Waffenruhe ab. Vermutlich wegen großen innenpolitischen Drucks rief Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dazu auf, die vom Iran unterstützte Hisbollah weiter zu bekämpfen. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, er würde auf den Vorschlag eingehen. Während Netanyahu am New Yorker Flughafen sprach, sprach Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas bei der UNO und forderte, den Gazakrieg zu beenden. Sein Volk werde sich nicht zurückziehen.
We will not leave.
Israel solle keine Waffen mehr bekommen und sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen. In einem 12-Punkte-Plan umriss Abbas seine Vision eines Staates Palästina, inklusive Westjordanland und Gazastreifen. Übrigens, wir erkennen den Staat Israel an, aber Israel erkennt uns nicht an. Wir wollen eine Lösung, um den Staat Palästina und den Staat Israel zu schützen, damit sie in Frieden, Stabilität und Sicherheit zusammenleben können. In Sichtweite der Vereinten Nationen arbeitet Richard Goan für die Crisis Group. Er sieht keine rasche Lösung für den Gaza-Krieg und auch nicht für den Libanon. Es sei denn, die Hisbollah ziehe sich in den Norden zurück. Das würde deeskalieren, danach sehe es aber nicht aus. Für heute steht Netanyahu auf der Rednerliste in der Generalversammlung. Goan erwartet eine heftige Rede.
What I expect is that Netanyahu.
Er wird die UN angreifen, weil sie Israel seiner Ansicht nach im Stich gelassen haben. Vermutlich wird er seine Militäraktionen eisern verteidigen und viele befürchten, er könnte die Arbeit von UNRWA, dem palästinensischen Flüchtlingswerk, einschränken. Die katastrophale Lage der Zivilisten in Gaza führt weltweit zu Protesten. Heute früh sollen sie auch vor Netanyahus Hotel in New York stattfinden.
In der Nacht hat es im Zentrum von Israel und in der Küstenstadt Tel Aviv Raketenalarm gegeben. Nach eigenen Angaben hatte das israelische Militär eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Auch Explosionen seien zu hören gewesen. Israel hatte angekündigt, diesen Monat den Schwerpunkt seiner militärischen Aktionen auf die Hisbollah verlagern zu wollen. Seit Beginn der Woche gab es massive Angriffe auf Standorte der Terrorgruppe im Libanon. Am Donnerstag seien 92 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden, teilte die libanesische Regierung mit. Nina Amin zur Situation im Libanon.
Wieder hat Israels Armee in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut ein wichtiges Hisbollah-Mitglied getötet. Diesmal traf es Mohammed Srour, Chef der Drohneneinheit. Er soll viele Angriffe mit Flugrobotern und Marschkörpern auf Israel angeleitet haben, heißt es von der israelischen Armee. Die Hisbollah bestätigte seinen Tod. Israels Militär und die pro-iranische Miliz bekämpfen sich weiter. Nach libanesischen Behördenangaben wurden innerhalb eines Tages 100 Menschen getötet. Viele sind innerhalb des Landes auf der Flucht vor den israelischen Angriffen. Da viele bei Familien und Freunden untergekommen sind, ist die genaue Zahl unklar. Der amtierende libanesische Gesundheitsminister sagte dem Fernsehsender CNN, er gehe davon aus, dass ungefähr 500.000 Menschen geflüchtet sind. Knapp 70.000 sind nach Behördenangaben in Notunterkünften untergebracht. Ob die von den USA, Deutschland und anderen Ländern geforderte Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz Aussicht auf Erfolg hat, ist ungewiss. Von der Hisbollah gab es dazu noch keine Reaktion. Israels Verteidigungsminister kündigte weitere Militäreinsätze im Libanon an.
Auch im Gazastreifen gibt es weiter Luftangriffe. Im Norden des Landes seien dabei mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen, berichtet das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Ziel eines israelischen Luftangriffs soll demnach eine Schule gewesen sein, in der tausende Palästinenser Schutz gesucht hatten. Das israelische Militär sprach dagegen davon, ein Gebäude im Flüchtlingslager Jabalia angegriffen zu haben. Dort hätten sich demnach Mitglieder der Hamas aufgehalten, die Angriffe auf israelische Truppen geplant hätten. Schauen wir nun auf den Krieg in der Ukraine. Der wird zurzeit vor allem in den USA stark thematisiert, weil Präsident Selenskyj sich dort mit führenden Politikern trifft, um für mehr Unterstützung zu werben. Gestern sprach er im Weißen Haus mit Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris. Ihnen wollte er auch seinen Plan vorstellen, wie Russland zum Frieden gezwungen werden könne. Über Selenskys Besuch in den USA hat NDR-Infomoderator Markus Schubert heute früh mit unserer Washington-Korrespondentin Julia Kastein gesprochen. Seine erste Frage: Womit geht Selenskyj nach Hause?
Er geht vor allem aus der Warte der amerikanischen Steuerzahler mit sehr viel nach Hause, nämlich mit einem weiteren Hilfspaket von fast 8 Milliarden US-Dollar. Unter anderem sind da weitere Patriots-Luftabwehrraketen dabei, aber auch Gleitbomben mit einer Reichweite von 130 Kilometern und vieles, vieles mehr. Aber das, wofür er eben auch gekommen ist, nämlich die Zustimmung der beiden Regierungen, auch mit amerikanischen Waffen Ziele weit im Innern Russlands angreifen zu dürfen, die hat er nicht bekommen, jedenfalls nicht öffentlich. Überhaupt wurde ja am Ende doch sehr wenig verraten hier in Washington, was in Selenskys Siegesplan, den er ja vorstellen wollte, eigentlich drinsteht und was Biden und seine Vizin Harris davon halten. Stattdessen gab es die mittlerweile altbekannten Sätze, dass man nämlich unverbrüchlich und unveränderlich an der Seite der Ukraine stehe. Joe Biden hat zwar schon auch gesagt, dass er glaubt, dass Selenskyj dank dieser Milliardenhilfen jetzt eine bessere Verhandlungsposition erreichen werde gegenüber Russland, aber ganz laut und unverhohlen sagen, dass die Ukraine machen kann, was sie will, um siegreich zu sein. So weit wollen die Amerikaner nach wie vor nicht gehen.
Was will Biden dann, wenn sich die Unterstützer der Ukraine bei seinem Deutschland-Besuch nochmal zum Gipfel versammeln, noch verabreden? Kommt da nochmal ein Nachschlag oder klingelt er da ein letztes Mal und ruft Last Order?
Ja, also was er da ganz genau erreichen will, das hat er tatsächlich noch nicht verraten. Es geht ihm sicher einerseits um die Bilder. Das sind ja jetzt die letzten großen Auftritte für Joe Biden. Die Reise nach Deutschland und dann weiter nach Angola. Seine letzte große Reise als US-Präsident. Und es geht ihm auch darum, an seinem Vermächtnis zu arbeiten. Und dazu gehört eben sein Wirken in diesem Konflikt, die Stärkung der NATO, die NATO-Erweiterung, aber eben auch diese Koalition von 50 Staaten in dieser Ukraine-Kontaktgruppe, die er da zusammengeführt hat und die er jetzt im Oktober in Berlin nochmal treffen will oder vielmehr in Rammstein, steht noch nicht ganz fest, wo das stattfinden will, wahrscheinlich eher in Rammstein. Und die will er sicher darauf einschwören, eben weiter zur Ukraine zu halten, auch wenn er selber nicht mehr im Amt ist.
Ist die Regierung Biden in all diesen Fragen rund um die Ukraine und Waffen einheitlich oder vielschichtig aufgestellt? Und ist abzusehen, ob es dann unter einer Präsidentin Harris, die ja gewissermaßen so aus dieser Administration heraus sich entwickelt, ob es da eine Kurskorrektur gäbe?
Also von einer großen Kurskorrektur durch Kamala Harris gehe ich eigentlich nicht aus. Aber selbst wenn sie gewählt wird, wird es für die Ukraine nicht einfacher mit dem Rückhalt in den USA. Das war ja schon absehbar bei den letzten Ukraine-Hilfen, die vom Kongress ja bewilligt werden müssen. Da war es sehr schwierig, über viele, viele Monate die nötige Mehrheit zusammenzubekommen. Viele Abgeordnete, viele Senatoren vor allem, aber nicht nur bei den Republikanern, die wollen eben wissen, was denn nun eigentlich das Kriegsziel genau sein soll und wie man es erreichen kann. Und auch wenn die Mehrheit der Amerikaner selber noch laut Umfragen dafür ist, die Ukraine weiter zu unterstützen. Auch in der Bevölkerung gibt es natürlich viele, die sich fragen, ob dieser Krieg wirklich all dieses viele, viele Geld wert ist und warum Amerika ihn überhaupt kämpft. Und ich glaube, das sind Fragen, auf die Harris auch jetzt im Wahlkampf noch bessere Antworten finden muss.
Und dann bemüht sich Zelensky ja ohnehin in den USA auch auf Skeptiker zuzugehen. Und für Donald Trump hat er die Reise sogar verlängert.
Ja, das ging ja ein bisschen hin und her. Zelensky hatte um ein Gespräch gebeten. Trump dann erstmal signalisiert, dass er ihn nicht treffen will. Er hat ihm stattdessen vorgeworfen, dass Zelensky ja nicht bereit sei, einen Deal zu machen, um diesen Krieg zu beenden, wobei er nicht verraten hat, wie dieser Deal denn aussehen soll. Genauso wenig, wie er ja verrät, wie er den Krieg verhindert hätte oder wie er ihn jetzt beenden soll. Aber egal, jetzt treffen sich die beiden doch am Vormittag, Ortszeit im Trump Tower. Das ist übrigens das erste Treffen von Trump und Zelensky seit 2009. Für Trump gehört der ukrainische Präsident ja nicht gerade zu seinen Lieblingsmenschen. Er macht ihn mitverantwortlich. Einige werden sich vielleicht erinnern, für dieses erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Da ging es ja darum, dass der US-Präsident, als er das noch war, versucht haben soll, Zelensky unter Druck zu setzen, um belastendes Material gegen Biden zu finden. Also das dürfte schon ein interessantes Treffen werden. Mal sehen, was der Ex-Präsident uns danach dann drüber erzählt.
Seit dem Sommer fliehen immer mehr Ukrainer aus ihrem Land wegen der häufigen Stromausfälle. Das registriert das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Weitere russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur und ein strenger Winter könnten, so die Ukraine-Verantwortliche des Hilfswerks, dazu führen, dass noch deutlich mehr Menschen fliehen. Das UNHCR habe deutlich zu wenig Geld, um den Menschen in der Ukraine im anstehenden Winter zu helfen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.